Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute begleiten wir Anne Söller auf ihrem Weg zu Sai Baba. Gleich bei ihrem ersten Aufenthalt in Prashanthi Nilayam hat Baba ihr die Aufgabe gezeigt, die ihr vor Augen geführt hat, welches ihr Beitrag in Babas Mission sein kann, nämlich Menschen zu helfen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Anne, du hast wie viele andere auch einen ganz eigenen Weg zu Sai Baba. Magst du ihn unseren Hörerinnen und Hörern erzählen?
Ja, ich möchte gerne vorher dreimal Om mit euch singen. Für mich gab es mal eine Zeit, da ging es mir nicht so besonders gut. Ich hatte zwei Töchter im Teenageralter, für die ich alleine die Verantwortung trug. Ich hatte eine schwere Arbeit, aber keine Quelle, die mich nährte. Und da kam dann eine Freundin aus Bremen und die sagte, ich chante jeden Tag, bin Buddhistin und das können wir ja mal zusammen machen. Und ich merkte, dass mir das gut tat. Für mich war das der erste Schritt auf der Suche zu etwas, was mehr ist als so das normale Leben. Und Sai Baba sagt ja auch, wenn du den ersten Schritt machst, dann komme ich auch auf dich zu. Und das tat er dann auch, nämlich zwei Tage später kam eine andere Freundin und sagte, du, ich habe gehört, da gibt es einen Mann, der behauptet von sich, er sei Gott. Und das erinnerte mich total an Jesus, der das auch von sich gesagt hat. Wenn jemand so etwas Einmaliges sagt, dann macht mich das neugierig und ich sage, da muss ich irgendwas drüber erfahren. Ja, sagt sie, da gibt es auch eine Gruppe in Berlin und die treffen sich am Donnerstag. Wollen wir da mal zusammen hingehen? Na klar, da sind wir dann hingefahren und die haben gesungen und gesungen und gesungen. Und nach einer Weile merkte ich, das ist doch genau das, was mir gut getan hat. Und so am Ende der Stunde lasse ich meinen Blick so schweifen und plötzlich traf mich der Schlag. Mein Blick blieb an der lebensgroßen Statue auf dem Bild, orange, von Sai Baba hängen. Und ich erinnerte mich, dass ich genau eine Nacht vorher einen Traum hatte, wo ich Hand in Hand mit einem Mann in dieses Orange hineingesprungen bin. Genau dieses Orange. Klar, dass ich dann eine Woche später wieder an dem Donnerstag dort war. Und was passierte dann? Da stand die Zentrumsleiterin auf und sagte, ich habe vor, eine Gruppe zu bilden, die mit mir im November nach Indien zu Sai Baba reist.
Wann war das?
Das war 1989. Wir landeten in Bangalore und Baba war dort in Whitefield. Schon bei der ersten Fahrt vom Ashram zum Hotel stand ein Mann an der Straße und wollte mitgenommen werden. Und alle drei Frauen im Auto schrien, stopp, den nehmen wir mit. Und das war genau der Mann aus meinem Traum. Der fuhr dann jeden Tag mit uns hin und her und wir lernten uns kennen und hatten drei Tage der Herzöffnung für mich. Für mich war dieses Verliebtsein eine Herzöffnung. Und nach drei Tagen fuhr dieser Mann weiter. Diesen Mann hatte ich im Traum genau gesehen, wie er aussah. Und ich wollte ja herausfinden, ist das nun wirklich Gott oder nicht Gott, Sai Baba. Und das war so das Erste, wo ich dachte, meine Güte, was hier so passiert, das habe ich ja noch nie erlebt. Und es war gut, dass dieser Mann dann weiterreiste. Sai Baba sagt ja auch, keine Beziehung, konzentriert euch nur auf Gott. Aber ich brauchte das mit der Herzöffnung. Und dann hat er der deutschen Gruppe auch sehr bald ein Interview gegeben. Und ich wollte unbedingt wissen, was weiß er von mir und guckt er mich auch an. Und das tat er dann auch. Und er sagte als erstes, du hast zwei Töchter, ich weiß. Und keinen Sohn, ich weiß. Und damit hat er mir klargemacht, dass er weiß, dass ich in der dritten Schwangerschaft einen Sohn verloren habe. Und dann brauchte ich noch unbedingt eine Hilfe von ihm, weil die Arbeitsstelle so schwer war und soll ich da bleiben und soll ich da wieder weggehen. Und er sagte, ich will dir helfen, I will help you. Und dann sagte er dreimal hintereinander, a very good future, a very good future, a very good future. Und jetzt, nach den vielen Jahren, nach 20 Jahren, wird mir klar, das hat er mir alles geschenkt. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der gesundheitlichen Ebene, ich war immer gesund. Die Arbeitsstelle wurde ganz leicht, als ich zurückkam. Und er hat mir in jeder Beziehung geholfen.
Ist das jetzt zu persönlich, wenn ich dich nach deiner Arbeit frage?
Nein, es ist wichtig, weil ich eine Bobert-Lehrtherapeutin bin. Das ist eine Spezialbehandlung für Kinder mit einer Behinderung. Und in demselben Besuch, wir sind dann von Whitefield noch nach Puttaparthi gefahren, hat er, was ich im Nachhinein so verstehe, auch meine Arbeit gesegnet. Da gab es dann ein Kind aus Jugoslawien, etwa 5, 6 Jahre alt. Das hatte eine Zerebralparese, genauso eine Krankheit, die ich behandelte. Es waren Jahrhunderte, Tausende von Leuten da über Weihnachten und dieses Kind saß immer neben mir und tauchte beim Essen neben mir auf und ich dachte, nein, ich bin hier im Urlaub, ich will hier bei Sai Baba sein, ich will ja nicht behandeln. Und ich finde das so rührend, wie geduldig Gott mit uns ist. Er schickte mir zwei Amerikanerinnen, die kamen auf mich zu und sagten, hast du dieses Kind gesehen? Einfach so unvermittelt. Ich sage, natürlich. ja, wir kennen da eine Behandlungsmethode und wir wollen dich fragen, ob du zugucken willst. Hätten die gefragt, ob ich was machen will, hätte ich natürlich Nein gesagt. Aber zuschauen, ja, das war ja ganz unverfänglich. Ja, wir treffen uns morgen um 10 dort und dort. Wer war da? Das Kind, die Mutter und ich.
Die beiden Amerikanerinnen also nicht?
Nein.
Welche Probleme hatte denn das Kind?
Das Kind konnte weder krabbeln, noch stehen, noch laufen, noch selber essen. Aber sie war intelligent, konnte aber weder Deutsch noch Englisch und ich kein Jugoslawisch. Und Sababa hatte den Jugoslawen auch ein Interview gegeben und hat gesagt, I will help you. Ja, auf jeden Fall war das Kind und die Mutter schwer enttäuscht, dass die Amerikanerin nicht kam. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir beide was. Und dann war dann auch eine englische Übersetzerin dabei. Und wir haben so eine Stunde was miteinander gemacht. Das Kind machte prima mit. Und am nächsten Tag traf ich die Amerikanerin, sagte, wo wart ihr denn? Wir waren doch verabredet. Ja, wir können uns morgen wieder verabreden und wir sind auch da, wenn ihr dann um 10 Uhr wieder an dem gleichen Ort seid. Wer war da? Die Übersetzerin, die Eltern, das Kind, aber die Amerikanerin habe ich nie wieder gesehen. Ich habe dieses Kind jeden Tag behandelt. Das Kind sagte, nie hat jemand so etwas mit mir gemacht. War ganz begeistert, wollte keine Übersetzerin, keine Mutter mehr dabei haben, nur sie und ich. Ich habe das Kind zum Stehen gebracht, zum Laufen gebracht. Wir sind durch den Ashram gegangen. Wir haben einfach draußen irgendwo was gemacht. Und dreimal ist Sai Baba mit dem Auto an uns vorbeigefahren. Dreimal. Und das Kind wollte dann auch immer hin. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, er hat diese Arbeit und uns gesegnet. Denn das fand ja alles im Ashram statt. Und das empfinde ich deshalb so, weil er mir auch im Laufe der Jahre dann eigene Beobachtungen geschenkt hat, wie kindliche Entwicklung wirklich stattfindet, was man in keinem Buch findet und was, ja, ich sage mal, auch richtig falsch ist, was einfach Jahrzehnte übernommen wird. Und wenn man sich überlegt, früher haben das nur Ärzte gemacht, die Beobachtungen an Säuglingen, nicht die Mütter. Nicht die Großmütter, wie ich später dann an meinem Enkelkind. Und dass manches ganz anders ist, das habe ich dann entdeckt und auch in einem Buch festgehalten und in die Therapie integriert. Und das, darum meine ich, es war die Arbeit, die ich tun sollte bis heute und die er dadurch gesegnet hat.
Hast du das Mädchen später nochmal wieder getroffen?
Ja, ich habe sie in Jugoslawien mal besucht, als ich berufsmäßig dort in Zagreb war und sie hat weiter ihre Entwicklung gemacht und ist mit Sai Baba verbunden.
Ist sie geheilt?
Nein, sie ist nicht geheilt, darum kann das nicht gehen, sondern dass sie mit ihrer Behinderung zurechtkommt, dass sie ein glückliches, selbstständiges Leben führen kann, indem sie ihre Behinderung annimmt und das Beste daraus macht.
Was heißt das?
Sie kann mit Hilfe laufen und sich bewegen und heute gibt es Computer, man kann so viel Dinge tun, auch im Rollstuhl, im Sitzen.
Oh,
Und nach dieser ersten Erfahrung mit Sai Baba bist du dann häufiger nach Indien gefahren?
Zuerst ja, 1990 hatte ich eine Freundin, die war Ärztin. Und mit der sind wir dann zusammen hierher gefahren und die sagte, willst du die ganzen 3 Wochen da im Ashram bleiben? Also ich habe mich da nicht festgelegt. Ich dachte, Gott wird das schon machen. 1990 war hier die 5. Weltkonferenz. Das heißt, hier waren Zehntausende von Menschen. Und sie fühlte sich sehr gebraucht im Ärztecamp. War also wunderbar beschäftigt. Seit 20 Jahren lebte ich mit permanenten Rückenschmerzen. Das heißt, ich hatte auch eine Skoliose und ein Beinkürzer. Man konnte das sehr gut erklären. Und dann sagte diese Freundin, ach komm, lass uns doch mal das machen, was wir in der letzten Fortbildung gelernt haben. Ich wollte auch wieder nicht. Und dann sagt sie, aber lass mich mal machen. Und dann legte ich mich auf den Bauch und sie machte was im Rücken. Ich konnte nicht sehen, was sie tat. Und auf einmal waren die Schmerzen weg. Und meine Gedanken sagten, nein, das kann jetzt nicht sein. Und schwupp, waren sie wieder da. Und wir waren dauernd im Feedback. Sie sagte, wenn du irgendwas spürst, was dir angenehm oder auch unangenehm ist, sag mir Bescheid. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und sie fragte mich dann, kannst du denn mal so für 2 Minuten erlauben, dass die Schmerzen weg sind? Auf diese 2 Minuten konnte ich mich dann einlassen. Dann waren sie wieder weg. Und dann merkte ich, wie so eine Traurigkeit hochkam, dass ich mir ein Leben lang diese Schmerzen kreiert habe und ach, immer gelitten habe. Und dieses Gefühl konnte ich dann auch annehmen, dass ich traurig wurde und sagen, ja, so war mein Leben. Und die Schmerzen sind nicht wiedergekommen. Damals nicht und 20 Jahre nicht. 20 Jahre lang bis heute, ich bin jetzt 70, keine Rückenschmerzen mehr. Also hier im Ashram ist eine Emotionalkörpertherapie entstanden, ja, mit der ich auch Patienten behandle.
Hattest du in diesem Jahr wieder einen direkten Kontakt zu Sai Baba?
Nein, in dem Jahr nicht, aber ich bin dann 1992 nochmal wiedergekommen und da gab es ein wunderbares Interview mit der Berliner Gruppe, wo er dann auch einen Ring materialisiert hat. Aber ich habe so gespürt, ich bin überhaupt nicht interessiert am Ring oder Schmuck oder Ähnlichem. Ich habe ununterbrochen im Kopf gehabt, please share your Ananda with us. Ununterbrochen, teile deine Glückseligkeit mit uns. Und auf einmal dreht er sich um und sagt, hä? Und schaut mich an. Und ich fühlte mich total ertappt. Denn ich saß ganz hinten. Also so, mich sieht ja keiner. Ja, und er machte mir Mut. Sag, was du denkst. Und dann habe ich das laut ausgesprochen. Und er lächelte ringsherum und sagt, where is Ananda? Hier, über dem Herzen. Und er zeigte mit seiner Hand, wo wir dieses Ananda, diese Glückseligkeit spüren können. Ganz quer von einer Schulter zur anderen. Und sehr viel später muss ich sagen, ja, er hat mir diese Glückseligkeit geschenkt. Ich kann sie spüren, ich kann sie spüren. Es ist unglaublich, wie auch hinterher sowas klar wird.
Thank you.
Barbara hat dir für deine Familie ja einen ganz besonderen Vibhuti-Segen mit auf den Weg gegeben.
Ja, am Ende eines Interviews schenkt Sai Baba Vibhuti-Päckchen. Und mir hat er 3 blaue Päckchen in die Hand geschmissen, sage ich mal so. Und ein paar andere auch. Nie im Leben habe ich blaue Päckchen gesehen, auch nicht nach diesem. 2 blaue Päckchen habe ich an meine Töchter geschickt, die nicht Sai Baba Anhängerinnen sind, sondern es tolerieren, dass ich hierher fahre, aber mehr auch nicht. Das 3. blaue Päckchen war verschwunden ein ganzes Jahr lang. Und am Ende dieses Jahres wurde das 1. Enkelkind geboren. Und der Vater war verschwunden. Also es war keine leichte Zeit für Mutter und Kind. Und da tauchte das blaue Päckchen bei mir wieder auf. Und na klar wusste ich sofort, das ist jetzt für dieses kleine Enkelkind gedacht. Und die hat ein Leben lang gerne Vibhuti genommen. Die ist inzwischen 16. Und als sie 1,5 war, nahm sie Vibhuti, wischte sich das auf das 3. Auge und sagte dann zu mir, Anne, auch Auge. Und hat mir Vibhuti auf mein 3. Auge geschmiert. Nie habe ich ihr das gezeigt. Die Weisheit liegt auch in ihr. Und so bin ich ganz glücklich, dass sie auch gesegnet ist. Mein 3. Enkelkind, inzwischen 7 Jahre alt, durfte bei mir übernachten und hat in meinem Schlafzimmer herumgeschaut, ganz für sich alleine. Hat die Atmosphäre in sich aufgenommen, das große Sai Baba-Bild gesehen, meine Bücher angeschaut. Und ich komme in das Zimmer und sie sitzt im Schneidersitz mit den Händen zusammen an der Stirn, ganz ehrfürchtig vor Sai Baba, vor dem Bild. Nie habe ich das vorher gezeigt und sie dann gefragt, woher weißt du das? Und dann sagt sie, ich weiß es einfach. Und dann ist etwas passiert, 1994, dass im Sai Baba-Zentrum die Robe, die wir 1992 für das Zentrum erhalten haben, wir, das ist Christiane, mit der ich gereist bin, und ich durften die bei Sai Baba abholen. Christiane hat sie eingeschlossen und verpackt und immer hin und her getüdelt, und ich dachte, meine Güte, so eine Robe, was das schon ist. Ich konnte gar nichts damit anfangen. Es war so wie so ein Kissen. Was macht die bloß mit dem Kissen immer hin und her? Ein Glück hat Sai Baba mir nicht sowas gegeben. Also ich würde ja nun gar nichts damit machen. So, 1994 sagte das Zentrum, wir haben beschlossen, du fährst doch nach Indien. Ja, wir brauchen jemanden wie dich, der die Robe in Puttaparthi aufladen lässt. Ich wusste zwar nicht, was sie damit meinten, die haben es mir auch nicht erklärt, aber wenn ich sowas dann bekomme, dann sage ich ja auch nicht nein, dann hat das ja irgendeinen Sinn. Und dann dachte ich, oh je, jetzt kriege ich die Robe, alles, was ich nicht wollte. Was mache ich denn jetzt damit? Dann habe ich auch innerlich wieder gefragt, was mache ich denn mit dieser Robe? Was heißt das denn, aufladen? Und dann kam so von innen, wenn jemand etwas heilig empfindet, in irgendeiner Religion, ein Bild, eine Figur, ein Ritual, dann bedeutet das etwas sehr Heiliges für ihn. Dann habe ich das mit Respekt zu behandeln. Und das habe ich im Herzen gefühlt. Da habe ich gefühlt, ja, ich will die Robe mit Respekt behandeln. Sai Baba hat sie gegeben, weil er meint, sie sei etwas Heiliges und ich werde gut auf sie Acht geben. Dann war ich hier in Puttaparthi und natürlich darf man nicht so ein großes Paket mit auf dem Darshan-Platz nehmen. Und ich dachte ja, wo soll ich die denn aufladen? Das geht doch nur auf dem Darshan-Platz. Also habe ich mir was einfallen lassen, unter den Sari mit Sicherheitsnadeln festgeklemmt und ähnliche Sachen. Und immer so aufgepasst, dass sie nicht rausfiel und runterfiel und niemand bemerkt und fragt, was hast du denn da? Ich war also sehr beschäftigt mit diesem Paket. Ich habe es immer mit auf den Darshan-Platz genommen und aufgepasst, dass es schön sauber auch im Raum lag und niemand ja unachtsam damit umging. Also als hätte ich ein Kind, auf das ich jetzt aufpassen muss, ist zwar nicht mein Kind, aber ich habe jetzt die Verantwortung. Und irgendwann sagte eine Sai Baba-Devotin, als wir reisten, ach, ich will die auch mal haben, gib sie mir doch auch mal. Ich hatte die dann so in eine Tasche gepackt und dann nahm sie die Tasche und ich sagte, na gut, dann pass aber schön drauf auf. Und dann waren wir im Restaurant und prompt hat sie die liegen lassen. Ich frage, wo ist die Robe? Ach, weg, schnell wieder zurück. Also ich habe sie nicht mehr aus der Hand gegeben. Das war das einzige Mal, wo ich merkte, ich habe die Verantwortung dafür und die gebe ich jetzt auch nicht ab bis zum Ende der Reise. Und dann ist Sai Baba weggereist hier aus Puttaparthi und ich war ja nur 3 Wochen da. Und ich war irgendwie doch ein bisschen eifersüchtig auf Leute, die sagten, ich bin 3 Monate hier. Und ich dachte, und ich nur 3 Wochen, warum bin ich denn nur 3 Wochen? Ich will auch mal ganz lange. Und prompt kam jemand aus dem Interview zurück. Weißt du, was Sai Baba im Interview gesagt hat? 3 Wochen sind genug. Das hat die nur für mich gesagt. 3 Wochen sind genug. Ja, aber nun war er nicht mal die 3 Wochen in Puttaparthi. Also sind wir in der Gruppe hinterhergereist und es hieß, da gibt es 72 indische Brautpaare, die werden verheiratet und Sai Baba hat versprochen, er würde sie alle segnen. Also wir nichts wie hin. Die haben uns eingeladen, uns versorgt und wir kriegten den besten Platz und alles war wunderbar, aber kein Sai Baba. Nein, Sai Baba kommt nicht. Die Hochzeit fand ohne ihn statt und ich stand da auf der Terrasse und sagte, ich habe nur noch 1 Woche und wo bist du jetzt? Ich will da sein, wo du bist. Und ich stand und wartete, was er jetzt sagen würde. Das passiert ja hier in Indien ganz leicht, dass ich Antworten kriege. Ich wünsche mir manchmal, ich hätte das in Berlin auch so intensiv. Hier geht es besonders prompt und intensiv. Also ich stand und wartete und dann sagte eine Stimme in mir, das ist jetzt vorbei. Ich bin immer da, wo du bist. Da habe ich dann ein bisschen geweint. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, dass Sai Baba natürlich auch segnet, wenn er nicht persönlich anwesend ist. Und ich war ja auf dieser Hochzeit. Also habe ich mich mit Gott vermählt. Ich fühle, dass die Verbindung, die Transformation, ja, dass es eine Transformation ist, eine Hochzeit, sich mit Gott zu vermählen.
Thank you.
Und wie ging das nun weiter mit der Robe?
Die Robe habe ich dann im Zentrum zurückgebracht und sie war mir ein heiliges Reliquie. Und ich hätte sie am liebsten behalten. Es ist die rote, eine rote Robe. Aber ich wusste, sie ist für das Zentrum und ich bringe sie zurück. Und muss ehrlich sagen, sie wurde gleich so irgendwo auf die Erde gelegt und missachtet. Und da dachte ich, oh, dieses heilige Stück. Ich konnte sie loslassen. Ich habe dann gesagt, sei Baba, ich gebe sie wieder ab. Aber ich habe gemerkt, das, was ich von Herzen liebe, ob das jetzt die Robe ist oder auch den Teddy eines Kindes, was man von Herzen liebt, da drin ist Gott enthalten. Und das wirkt. Das wirkt. Wenn die ganze Liebe in die Robe fließt oder in ein Bild, in ein Foto, auch in Gegenständen, in einen Menschen, überall ist Gott um mich herum, in jedem Atom und vor allem in meinem Herzen. Und tatsächlich, 14 Jahre lang, war ich nicht mehr hier. Er war immer bei mir. Und jetzt bin ich wieder hier, weil ich meine Arbeit aufgeben durfte. Und hier fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass er tatsächlich die ganze Zeit bei mir war. Alles war gesegnet, er war immer, immer da. Und jetzt kann ich ihm danken dafür.
Und wie als Antwort hat er dir wieder einen Weg gezeigt zu helfen?
Ja, dieses Mal ist es mir wieder so passiert, dass ich ein Kind neben mir hatte beim Essen und vorm Essen und nach dem Darshan und immer war dieses Kind wieder da und ich dachte, was ist das denn wieder für eine Geschichte? Und ich möchte nicht, also ich habe das immer noch in mir, ich mag nämlich nicht so gerne Menschen, die Ratschläge erteilen, weißt du, ich sag dir mal, was du machen musst und dann bist du gesund und sowas will ich gar nicht sein, aber in dem Moment habe ich gesagt, gut, ich bin hier im Ashram und gib mir nochmal ein Zeichen, ob ich die Frau ansprechen soll und dann habe ich sie angesprochen, habe gesagt, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Kasachstan. Und haben Sie da eine gute Therapie? Nein, überhaupt nicht. Und dieses Kind ist auch schon 3 Jahre alt und schwerstbehindert. Dann hat sie gesagt, kannst du mir helfen? Und dann treffen wir uns jetzt 2-mal am Tag. Und sie ist dankbar und das Kind macht mit. Und ich kann ihr Tipps geben. Ich habe ihr mein Buch gegeben, das in Deutsch ist, aber sie guckt sich die Fotos an, hat einen Übersetzer geholt, malt sich ein paar Bildchen auf und schreibt sich auf, was sie zu Hause tun kann. Und vielleicht ist das ja schon eine Hilfe. Ich habe nicht die Erwartung, ganz viel zu helfen, sondern das, was jetzt möglich ist. Und im Grunde, merke ich, geht es ja nur um die Liebe für dieses Kind und für die Mutter. Und ich merke, wie wunderbar die Mutter das macht und ich stütze sie und sage, du machst das ganz wunderbar. Ich zeige ihr ein paar Handgriffe und stärke sie darin, dass sie es richtig macht und gut macht und dass sie ein paar Tipps bekommt, ein paar Ideen und sie kann daraus machen, was sie möchte. Und da habe ich auch wieder das Gefühl, dass er diese Arbeit segnet. Und ich brauche auch diese Unterstützung von Sai Baba, sage ich mal ganz ehrlich, weil natürlich die Kolleginnen in Deutschland nicht so begeistert sind, wenn man da etwas Neues findet und entwickelt. Die haben das Buch 2 Jahre lang ignoriert und das war für mich schon ein gutes Zeichen, denn sonst haben sie jede selbstständige Erfindung, sage ich mal, zerrissen. Und das haben sie mit meinem Buch nicht gemacht, aber kein Wort. Obwohl wir uns regelmäßig treffen, die Lehrtherapeutin und so. Aber 2 Jahre nach Erscheinen des Buches steht es jetzt auf der Top-Hitliste für alle Therapeuten, die diese Methode lernen wollen. Denn die Therapeuten haben sich das Buch gekauft, es gibt kein anderes, und haben dann im Kurs, in anderen Kursen auch gefragt, dürfen wir das Buch benutzen? Und es steht nichts Falsches drin. Die Wahrheit ist immer richtig. Und es ist auch viel Liebe da drin. Und dann konnten sie nicht sagen Nein. Und jetzt wird es weiter verbreitet. Einfach von alleine. Langsam, langsam. Und dadurch, dass er mir wieder dieses Kind schickt, denke ich, ja, es ist gut, dass er das segnet. Und jetzt, wo ich hier bin, merke ich, dass ich immer mehr diese Interviews erhalte. Diese Interviews, diese Antworten von innen.
Wie heißt das Buch?
Das heißt, zeig, was du kannst. Die Behandlung von Säuglingen und Kindern nach dem Bobart-Konzept.
Wer ist Bobart?
Der Bobart-Kurs ist entstanden von dem Ehepaar Bobart, die in Berlin geboren wurden und als Juden nach London emigriert sind. Zunächst mal alleine und haben sich dann dort auf der Straße zufällig getroffen, geheiratet, diese Methode entwickelt an einem Patienten zunächst mal, der eine Zerebralparese hatte und komische Bewegungen machte. Und die Frau Bobart als Tänzerin, als Körpertherapeutin hat selber herausgefunden, wenn sie das Muster verändert, dann kann der Patient plötzlich Dinge tun, die er vorher nicht tun konnte. Und ihr Mann als Neurologe hat das dann erklärt und hat gesagt, oh, ich habe meine Frau so geliebt. Und sie kam immer mit neuen Sachen, wo ich sagte, das geht doch gar nicht. Aber weil ich sie liebte, musste ich es dann erklärbar machen für die Welt. Und weil sie Juden waren, wollten sie mit Deutschland nie wieder im Leben etwas zu tun haben. Und wie es dann doch gekommen ist, dass wir Kontakt bekamen, war über Frau Reichwein, die einen Mann hatte, der im Widerstand als Widerstandskämpfer erschossen wurde, und sie stand alleine mit 4 Kindern, war Physiotherapeutin und sehr interessiert an dieser neuen Methode, von der sie gehört hatte. Und sie war die erste Deutsche, die nach London reisen durfte und dort die Ausbildung machen bei Frau Bobart und Herrn Bobart selbst. Und sie war auch die erste, die dann nach Berlin diese Bobart-Methode brachte und dann verbreitete, dass es jetzt Bobart-Kurszentren gibt, die diese Methode weltweit in die Welt getragen haben, verbreitet haben.
Welch ein Segen, dass du diese Methode kennenlernen durftest.
Ja, für mich ein Segen von Sai Baba, den Menschen auf körperlicher, aber natürlich auch auf seelischer Ebene damit helfen zu können.
Thank you.
Du hast vorhin von Interviews gesprochen.
Diese Interviews, die gehen dann hier natürlich viel leichter. Als ich dann wieder herkam, gleich am ersten Tag, wollte ich morgens noch ausschlafen. Und als ich wach wurde, dachte ich, gehe ich jetzt zum Dasein oder bleibe ich noch im Bett? Da kam eine innere Stimme und sagte, wollen wir mal zusammen in deinen Keller gehen? Und ich dachte, oh Gott, in meinen Keller, wer weiß, was da noch für Gerümpel und für Mist rumliegt. Oh nee, das kann ich heute noch nicht am ersten Tag. Nein, bitte nicht, heute noch nicht. Und dann bin ich so gerührt, dass Gott so liebevoll ist. Der zwingt mich nicht und sagt, ich will aber, dass du da jetzt hinguckst. Und ich durfte einfach bleiben. Am zweiten Tag sagte ich, okay, ich bin jetzt bereit, gehen wir mal in meinen Keller. Und was sehe ich in meinem Keller? Es war ein ganz reiner, sauberer Weinkeller. Lauter Weinflaschen waren da. Und die innere Stimme fragte mich, wollen wir mal eine Weinprobe machen? Oh, sagte ich, das ist eine gute Idee. Öffnen wir mal eine Flasche. Was war drin in dieser Flasche? Da war der Geist der Erkenntnis. Und dann habe ich gefragt, ja, welche Erkenntnis denn? Die Erkenntnis, ich bin Gott. Ich bin Gott. Das ist doch ein wunderbares Interview und Interview. Zu der Weinflasche kommt mir jetzt eine Verbindung zu unserem Christentum. Jesus hat ja auf der Hochzeit zu Kanaan auch Wasser in Wein verwandelt. Und Wein ist der Spirit, der Geist. Der Geist, der zur Transformation führen kann. Und wenn es da eine Verbindung gibt, dann könnte man die jetzt auch auf den Weinkeller übertragen. Die Transformation und die Hochzeit mit dem Göttlichen in mir selbst. Und jetzt spüre ich die ganze Zeit, dass Sai Babas Herz und mein Herz miteinander verbunden ist und dass er meine Quelle sprudeln lässt. Und die Quelle ist die reine Liebe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche gar nichts mehr. Es ist die reine Liebe. Die Quelle ist die reine Liebe. Und das, was mich zu Sai Baba gebracht hat, 1989, war die Sehnsucht nach einer Quelle, die mich nährt. Und dann bekomme ich Energie für alles, was er uns gibt. Er hat mir immer große Aufgaben gegeben und viel Arbeit. Und ich dachte manchmal, das ist jetzt zu viel, das schaffe ich gar nicht. Und die Quelle, die sprudelte und die Energie kam und ich war nie am Ende meiner Kraft, nie. Auch wenn ich dachte, wie schaffe ich das nur? Und jetzt weiß ich ganz genau, ich brauche mich jetzt nur in den Keller, in das Weinfass zu begeben, in mein eigenes Herz. Es ist schön, so ein Bild zu haben. Es ist sofort da, das Gefühl ist da, die Verbindung mit Sai Baba ist da. Und ich habe auch noch einen Schlüssel, der mir auch hilft zu lieben, wenn es mir mal nicht so leicht fällt. Also es gibt Situationen oder auch Personen, wo ich denke, ach, die kann ich jetzt gerade gar nicht lieben. Und dann singe ich einfach das Lied, Baba sei Baba, öffne du mein Herz für dich. Liebe du durch mich hindurch, du bist die Liebe.
Kannst du uns das Lied mal kurz ansingen? Ich kenne es nämlich gar nicht.
Baba, oh Baba, öffne du mein Herz für dich, liebe du durch mich hindurch, du bist die Liebe. Mehr nicht, das ist alles. Und dann spüre ich, wie er einfach durch mich hindurch liebt und ich muss nicht lieben. Ich fühle mich nicht unter Druck, sondern lass Sai Baba diese Quelle zu dieser anderen Person fließen und dann denke ich, dann ist alles in Ordnung. Und ich spüre auch, wie ich selber dann geöffnet bin und diese Liebe fließen lassen kann, ohne dass mein Mind sagt, die Person musst du jetzt aber lieben. Das ist dann völlig frei fließend und glückselig. Om Saram.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Ich bedanke mich bei Anne Söller, dass sie ihre so persönliche Geschichte mit Baba mit uns geteilt hat. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Sai Baba durch jeden Einzelnen von uns wirkt. Wenn Sie Fragen zu dieser oder anderen Sendung haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.